Deutschlandfunk.
Hallo, Massimo Maio ist hier. Herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Wenn Schauspieler oder Schauspielerinnen weinen in ihren Rollen, weinen sie dann wirklich? Muss man wirklich Trauer fühlen, um das gut spielen zu können? Oder braucht es vor allem eine gute Körpertechnik? Mit solchen Fragen befasst sich die Theaterwelt seit Jahrhunderten. Und viele kluge Köpfe haben schon sehr unterschiedliche Antworten und ganze Theorien dazu formuliert. Lessing zum Beispiel, Goethe, Brecht. Aber sind diese Theorien heute noch tauglich? Im folgenden Hörspiel treffen alte Theorien zur Schauspielkunst auf ganz aktuelle Schauspielpraxis. Was sagen heutige Schauspielerinnen und Schauspieler zu diesen alten Gedanken? Ist Schauspielarbeit heute anders als früher? Schauspielkunst wird in diesem Hörspiel reflektiert und ganz viel und sehr spielerisch angewandt. Und wie nennt man ein Stück, das sich mit der Geschichte des Schauspiels befasst? Rolle rückwärts.
Rolle rückwärts. Die Arbeit am Schauspieler. Von Beate Andres. Musik Max Knoth.
Entschuldigung, aber diese Frage, ist vollkommen uninteressant. Boah, das sind so komische Fragen. Also
die Fragen, die hier gestellt werden, sind ja sehr auf eine, sagen wir mal, sehr psychologische, pure Spielweise angelegt oder aus so einer Erfahrung beschrieben.
Jeder Arbeiter macht das, was er macht. Der eine macht es auf der Bühne und der andere im Bergbau.
Ein Tisch.
Ein Blatt Papier.
Ein Dramatiker und Journalist.
Pierre Raymond de Saint-Albin.
Ein Tisch, ein Blatt Papier. Ein Dramatiker und Journalist.
Er kommt aus dem Theater.
Es regnet.
Warum regnet es?
Weil er wütend ist und das schlechte Wetter die Szene verstärkt. Er wirft seinen nassen Mantel auf einen Stuhl,
setzt sich an einen Tisch
und schreibt.
Im Jahr 1747 erscheint die Schrift Der Schauspieler von Pierre Raymond de Saint-Albin in Paris.
Was die Empfindung sei und ob diese Eigenschaft bei dem tragischen Akteur wichtiger sei als bei dem komischen.
Er kratzt sich am Kopf.
Personen, die von Natur ein zärtliches Herz haben, glauben mit dieser Eigenschaft geschickt genug zur Tragödie zu sein.
Er wackelt mit dem Fuß.
So wie andere, die lustige Laune besitzen, für das komische Theater geschaffen zu sein, sich schmeicheln.
Er nickt.
Es ist zwar wahr, dass die Gabe zu weinen bei dem tragischen und die muntere Laune bei dem komischen Akteur zwei große, wünschenswürdige Vorteile sind. Aber diese beiden Vorteile machen doch nur einen Teil desjenigen aus, was der Begriff des Wortes Empfindung, Sentiment in sich fasset. Die Bedeutung dieses Wortes ist sehr ausgedehnt.
Er nimmt einen Schluck Rotwein.
Bei den Schauspielern ist es die Leichtigkeit, alle verschiedenen Leidenschaften, deren nur ein Mensch fähig ist, aufeinander folgen zu lassen. So wie ein weiches Wachs unter den Fingern eines geschickten Künstlers bald eine Medea, bald eine Sappho wird, so muss auch der Geist und das Herz einer Person vom Theater fähig sein, alle Gestalten, die ihnen der Autor eingeben will, anzunehmen. Wenn ihr euch diesen Verwandlungen nicht unterwerfen könnet, so wagt euch ja nie auf die Bühne. Wenn ihr diejenige Empfindung, die uns auf dem Theater zeigen wollet, nicht selbst fühlet, so zeigt er sie uns nicht selbst, sondern ein unvollkommenes Bild davon, und niemals wird die Kunst die Stelle der Empfindung ersetzen.
Er steht auf,
er nimmt das Glas Rotwein,
will zum Bett gehen,
Rotwein schwappt aus dem Glas,
er setzt sich wieder hin
und schreibt weiter.
Horaz sprach, weine, wenn du willst, dass ich weinen soll. Er gab den Dichtern diese Regel, und man kann sie ebenso gut auch den Schauspielern geben. Wollen tragische Schauspieler uns täuschen, so müssen sie sich selbst täuschen. Sie müssen sich einbilden, das wirklich zu sein, was sie vorstellen, und eine glückliche Raserei muss sie überreden, dass sie selbst diejenigen sind, die man verrät oder verfolgt. Dieser Irrtum muss aus ihrem Gehirn ins Herz übergehen und Öfters muss ein erdichtetes Unglück ihnen wahrhafte Tränen auspressen.
Er schnalzt mit der Zunge
und lehnt sich zurück.
Taxi 1. Das Publikum fährt zum Theatre Italien.
Ich bin das Publikum.
Das Publikum bin ich?
Ich sitze in einem Taxi.
Ich sitze ein auch Landei in einem Taxi.
Im Rokoko.
Ein Landei in Paris.
Ist ausgerechnet hier so viel von Natur geredet.
Ich weiß nicht, ob man hier Landeier kriegt, aber... Ja.
Also der Mensch hätte Naturrecht, sagt man.
Mein Französisch ist nicht das Beste, deshalb habe ich es mir übersetzen
man
lassen.
Man sagt, der Mensch sei gut, die Natur hätte ihn gut gemacht.
Nicht Gott.
Nee.
Und vor allem nicht sein Mensch Stand. Die Natur.
Die Natur, soll er deshalb echte Tränen weinen, weil er auf der Bühne steht?
Ja, wegen der Natur.
Weil er nur gut ist, wenn er sich auch natürlich zeigt?
Oh. Wozu soll ich mir echte Tränen ansehen, wenn ich nicht muss?
Ja, aber wo bleibt da der Spaß?
Wo bleibt der Spaß?
Ja, also wenn einer auf der Bühne schwitzt und stinkt und spuckt und mich dabei noch ansieht mit seinem natürlichen Blick.
Ja,
der ganze Saal ist ja taghell. Er sieht mich, wie ich ihn. Also da muss ich ja brechen, da muss ich ja mit mir schlecht.
Was ich sehen will, sind Posen.
Posen.
Masken.
Was ist Theater, wenn ich nicht sehe, wie der Spieler, wie er in seine Rolle schlüpft.
Ja. Und wieder raus.
Gehe ich also ins Theatre Italien, ne? Dort wechselt die Aktrice die Maske 22 Mal am Abend.
Ja.
22 Mal.
Was wäre denn natürlicher als die ewige Verwandlung?
Also soweit kenne ich mich mit Natur schon aus.
Nein,
Paris, da bin ich fremd.
Im Garten
ganz verloren.
Im Labyrinth
der Stadt.
Ja, aber deshalb sitze ich im Taxi, nicht das Publikum im Taxi.
Im Chauffeur.
Er kennt den Weg.
Das ist ja auch seine Rolle. Ich meine, dafür wird er auch
bezahlt. Ja, toll.
Oder?
Willenskraft, die Tränen erzeugen kann, oder was war das ja?
Also ich kann technisch, glaube ich, manchmal herstellen, dass mir Tränen in die Augen steigen, aber nicht, dass ich richtig heulen kann. Da gibt es andere Kolleginnen, die immer bei der gleichen Stelle richtig geil heulen können.
Nein, meine Tränen kommen nicht unaufgefordert.
Ich erzeuge sie nicht mit bloßer Willenskraft, mache ich nicht, habe ich nie gemacht, halte ich auch für unnötig.
Ich weine nur, wenn ich Geld kriege.
Es kann bei den Proben passiert das manchmal, dass man dann in so einer Emotionalität reinkommt, dass man dann wirklich weinen muss, aber das passiert mir dann einmal und danach eigentlich nicht mehr oder ich kann es ein bisschen reproduzieren. Ja, spannend.
Francesco Riccoboni.
Francesco Riccoboni oder auch François Riccoboni ist selbst Schauspieler. Er tritt im Théâtre Italien in Paris auf. 3 Jahre nach Saint-Albins Publikation im Jahr 1750 veröffentlicht er einen Ratgeber für Schauspieler mit dem Titel Die Schauspielkunst.
Madame Papapa in ihrem Boudoir.
Riccoboni richtet seine Schrift an eine fiktive Madame.
Sie blickt zum Vorhang. Sie entdeckt etwas in der Falte, eine Nadel.
Ein Tisch, ein Blatt Papier.
Ein kleiner Schminktisch. Setzt sich wieder zurück an den Tisch, legt die Nadel neben das Blatt.
An die Madame durch den Herrn Francesco Riccoboni, den Jüngeren. Der Ausdruck. Den Ausdruck nennt man diejenige Geschicklichkeit, durch welche man den Zuschauer diejenigen Bewegungen, worein man selbst versetzt zu sein scheint, empfinden lässt. Ich sage, man scheint darein versetzt zu sein, nicht, dass man wirklich darein versetzt ist. Ich will Ihnen, Madame, einen der glänzenden Irrtümer entdecken, durch den man sich hat verführen lassen und welchen einigermaßen die Prahlerei auf Seiten der Schauspieler mag bestärkt haben.
Sie kratzt sich am Ausschnitt.
Wenn ein Schauspieler mit der gehörigen Stärke der Empfindungen seine Rolle ausdrückt, so sieht der Zuschauer das vollkommene Bild der Wahrheit an ihm. Ein Mensch, der wirklich in der gleichen Gemütsbeschaffenheit wäre, würde sich nicht anders ausdrücken. Und so weit muss man auch, wenn man gut spielen will, die Verstellung treiben. Da also viele durch eine so vollkommene Nachahmung des Wahren in Erstaunen gesetzt wurden, so nahmen sie es für das Wahre selbst und glaubten, der Schauspieler habe wirklich die Empfindungen, die er vorstellte. Sie überhäuften ihn also mit Lobsprüchen, die er zwar verdiente, die aber aus einem falschen Begriff herflossen, und der Schauspieler, der seine Rechnung dabei fand, unterstützte sie in ihrem Irrtum durch seinen Beifall. Ich bin niemals dieser Meinung gewesen, ob sie gleich beinahe allgemein ist. Ich habe vielmehr allzeit als etwas ganz Gewisses angenommen, dass man, wenn man das Unglück hat, das, was man ausdrückt, wirklich zu empfinden, außerstande gesetzt wird, zu spielen. Die Empfindungen folgen in einem Auftritte mit einer Geschwindigkeit aufeinander, die gar nicht natürlich ist. Die kurze Dauer eines Stückes, ja, wie war, welche alle Begebenheiten ganz nahe zusammenbringt und dadurch den theatralischen Handlungen alles gehörige Feuer gibt, macht diese Geschwindigkeit notwendig. Wenn man sich bei einer zärtlichen Stelle allen Empfindungen seiner Rolle überließe, so würden die Seufzer wider Willen aufsteigen und man würde unmöglich nur ein einziges Wort ohne lächerliches Stocken hervorbringen können.
Sie berührt ihr Ohr
und reibt sanft über das Ohrläppchen.
Wenn man nun plötzlich aus dieser Zärtlichkeit in den größten Zorn verfallen wollte, würde es wohl möglich sein, nimmermehr. Man würde sich aus einer Stellung zu bringen suchen, die uns die Kraft fortzufahren benimmt. Ein kalter Schauer würde sich aller Sinne bemeistern und man würde eine Zeit lang aufs höchste mechanisch spielen. Ich will noch einen anderen Fall untersuchen, aus welchem man einen noch deutlicheren Beweis ziehen kann und den das Vorurteil schwerlich wird bestreiten können. Der Schauspieler kommt auf die Bühne. Die ersten Worte, die er hört, sollen ihm ein außerordentliches Schrecken verursachen. Er nimmt diese Stellung an, Gesicht, Gestalt und Stimme zeigen ein Erstaunen, wodurch der Zuschauer gerührt wird. Kann er wohl erschrocken sein? Er weiß ja auswendig, was man ihm sagen will und kommt eben, dass man es ihm sagen soll, auf die Bühne.
Steckt sich die Nadel in das Haar?
Öffnet die Bluse? Parfümiert sich
und eilt aus dem Boudoir.
Taxi 2. Das Publikum fährt nach Hamburg.
Ich bin das Publikum. Ich bin das Publikum im
und
Taxi.
Ich bin fast verwirrt.
Begeistert bin ich.
War das ein Spiel? Ja. Was habe ich von den 22 Masken
ja,
denn
doch
gesehen?
Alle vorher. Nein,
das stimmt. Ich habe
alle gesehen.
Alle 22.
Alle 22.
Ein ganzer Antrag in einem einzigen Gesicht. Nicht Masken.
Nicht Masken. Mimen. Mimen.
Die Differenz zwischen dem Spieler und der Rolle.
Sichtverwandlung. Was habe ich da bloß gesehen? Eine große Verwandlung.
Echte Tränen. Ich habe echte Tränen gelacht. Meine Tränen waren echt.
Eine solche Überfüllung.
Obwohl ich ja kaum zu übersehen bin.
Das Publikum im Zuschauerraum, das laut ist, stört und hustet. Ich habe mich selbst vergessen. Obwohl ich kaum zu übersehen bin. Für mich selbst so wenig wie für die Schauspieler auf der Bühne.
Wenn die Natur so dargestellt sein kann, will ich nicht anderes mehr sehen als Natur, die keine ist.
Mir reicht von heute an das ab in einer Landschaft.
Nicht natürlich spielen.
Natur ist die Idee.
Obwohl auch die Natur
natürlich gespielt sein
kann.
Aber ich jetzt nach Hause muss. Also die nächste Vorstellung will ich sehen.
Ja, die will ich sehen. Unbedingt.
Oh, mein Portemonnaie ist aber leer. Und ich glaube, ich muss nach Hause. Entschuldigung.
Der Chauffeur fährt mich schon.
Nein, auf keinen Fall. Rot anlaufen. Also, ja klar, wenn man wütend spielt und ununterbrochen schnell redet und immer wieder, dann läuft man halt irgendwann rot an. Das ist ja logisch. Also das ist ja eine körperliche, aber nicht, weil das, ich glaube, darauf zielt die Frage ja auch, dass man dann, weil man das innerlich so gefühlt hat und so erschrocken oder weil man so wütend ist, ist man rot angelaufen. Nee, das ist eher ein äußerliches Mittel, dass man, dadurch, dass man keine Luft bekommt, dann läuft man rot an. Aber alles andere blass vor Schreck. Himmel, Herrgott. 19. Jahrhundert.
Werde ich rot, werde ich weiß? Weiß ich nicht mehr. Ich muss mal meinen Maskenbildner fragen. Und selbst wenn, würde man das überhaupt sehen? Bei all dem tollen, modernen Theaterlicht?
Sicherlich wird man mal blass und mal rot auf der Bühne, aber auf keinen Fall habe ich wegen Schüchternheit, Bescheidenheit oder Schamgefühl, was es darzustellen gilt, Farbwechsel im Gesicht, sondern also ich glaube, meine Farbe verändert sich je nach physischer Anstrengung auf der Bühne. Also wie im Leben auch, wenn man sehr laut und sehr lange sehr wütend schreit, kann man schon sehr rotgesichtig werden. Und blass, ja, also weiß ich jetzt nicht. Also
Taxi
Gotthold Ephraim Lessing.
Die Schauspielkunst von Franziskus Riccoboni inspiriert den deutschen Dramatiker Gotthold Ephraim Lessing, der die Schrift noch im Erscheinungsjahr ins Deutsche übersetzt. 1767 wird Lessing Dramaturg an der Hamburger Entreprise, dem ersten deutschen Nationaltheater. Bis dahin sind Schauspieler großenteils in Wandertruppen unterwegs. Ihre Lage ist wirtschaftlich prekär, ihr gesellschaftliches Ansehen gering. 12 Hamburger Bürger finanzieren 2 Jahre lang das Unternehmen. Es wird ein stehendes Ensemble geschaffen. Lessing will in seinem Spielplan ohne französische Komödien, Ballette und italienische Opern auskommen. Und um die Schauspielkunst zu verbessern, schreibt er eine Reihe kritischer Essays. Die hamburgische Dramaturgie.
Eine Garderobe.
Nach der Vorstellung.
Das Ensemble bekommt Lessings Kritiken in schriftlicher Form.
Am Schminktisch.
Die Diva des Hauses.
Sie liest eine kürzlich veröffentlichte Bekanntgabe des Dramaturgen Gotthold Ephraim Lessing.
Wodurch bewirkt dieser Schauspieler, Herr Eckhof, dass wir auch die gemeinste Moral so gern von ihm hören? Was ist es eigentlich, was ein anderer von ihm zu lernen hat, wenn wir ihn in solchem Falle ebenso unterhalten finden sollen?
Schaut in den Spiegel.
Alle Moral muss aus der Fülle des Herzens kommen, von der der Mund übergeht. Man muss ebenso wenig lange darauf zu denken, als damit zu prahlen scheinen. Es versteht sich also von selbst, dass die moralischen Stellen vorzüglich wohl gelernet sein wollen. Ebenso ausgemacht ist es, dass kein falscher Akzent uns muss argwöhnen lassen, der Akteur plaudere, was er nicht verstehe. Er muss uns durch den richtigsten, sichersten Ton überzeugen, dass er den ganzen Sinn seiner Worte durchdrungen habe.
Sie schreitet durch die Garderobe.
Aber die richtige Akzentuation ist zur Not auch einem Papagei beizubringen. Wie weit ist der Akteur, der eine Stelle nur versteht, noch von dem entfernt, der sie auch zugleich empfindet? Worte, deren Sinn man einmal gefasst, die man sich einmal ins Gedächtnis geprägt hat, lassen sich sehr richtig hersagen, auch indem sich die Seele mit ganz anderen Dingen beschäftiget. Aber alsdann ist keine Empfindung möglich. Die Seele muss ganz gegenwärtig sein. Sie muss ihre Aufmerksamkeit einzig und allein auf ihre Reden richten. Und nur alsdann, aber auch alsdann kann der Akteur wirklich viel Empfindung haben und doch keine zu haben scheinen. Die Empfindung ist überhaupt immer das Streitigste unter den Talenten eines Schauspielers. Sie kann sein, wo man sie nicht erkennet, und man kann sie zu erkennen glauben, wo sie nicht ist. Denn die Empfindung ist etwas Inneres, von dem wir nur nach seinen äußeren Merkmalen urteilen können.
Sie reißt sich ihren Schal vom Hals.
Taxi 3. Das Publikum kommt am Nationaltheater in Hamburg an.
Hamburg. Hanse.
Wasser.
Schiffe.
Die Bürger.
Selbstverwaltet und engagiert. Ich bin das Publikum in einem Taxi.
In bester Lage steige ich aus.
Am Gänsemarkt.
Und ich staune.
Hä? Das Ackermannsche Komödienhaus ist jetzt Nationaltheater.
Was?
Was ist denn hier passiert?
Ich gehe zum Kasten, um zu sehen, was sie spielen. Oh, 2 Aufführungen am Abend.
Das ist fleißig.
Sehr fleißig. Ballett, französische Komödie. Wunderbar. Und was ist das? Ein Dauerspiel?
Ein Dauerspiel? Nee,
so viel Zeit habe ich nicht.
Und meine Brille.
Ah, hier ist sie.
Na,
ein
also.
Trauerspiel.
Was soll das denn sein?
Ach so, das ist ein Trauerspiel.
Also Tragödie, Komödie und Drama.
Ja, ich kenne mich wirklich aus mit dem Theater.
Ich kenne mich wirklich aus. Die können doch nicht einfach so ein neues Genre auf dem Spielplan setzen.
Aber wer sind die denn überhaupt?
Tragödie, Komödie. Also, und was mache ich jetzt? Reingehen oder erstmal was essen? Ich habe Hunger.
Seidelmannsche.
Bärenhunger einerseits, andererseits fängt es gleich an.
Also mal sehen, wie teuer die Karten sind.
Ja, mal sehen. Ich schau mal nach, wie teuer die Karten sind.
Ich habe Hunger. Sie legt sich den Schal wieder um.
Jede Moral ist ein allgemeiner Satz, der als solcher einen Grad von Sammlung der Seele und ruhiger Überlegung verlangt. Er will also mit Gelassenheit und einer gewissen Kälte gesagt sein. Allein dieser allgemeine Satz ist zugleich das Resultat von Eindrücken, welche individuelle Umstände auf die handelnden Personen machen. Er ist kein bloßer symbolischer Schluss. Er ist eine generalisierte Empfindung und als diese will er mit Feuer und einer gewissen Begeisterung gesprochen sein. Folglich mit Begeisterung und Gelassenheit? Mit Feuer und Kälte? Nicht anders. Mit einer Mischung von beiden, in der aber, nach Beschaffenheit der Situation, bald dieses, bald jenes hervorsticht.
Reibt sich an der Nase.
Ist die Situation ruhig, so muss sich die Seele durch die Moral gleichsam einen neuen Schwung geben wollen. Ist die Situation hingegen heftig, so muss sich die Seele durch die Moral gleichsam von ihrem Fluge zurückholen. Sie muss ihren Leidenschaften das Ansehen der Vernunft, stürmischen Ausbrüchen, den Schein vorbedächtlicher Entschließungen geben zu wollen scheinen. Die meisten Schauspieler kehren es gerade um. Sie poltern in heftigen Situationen die allgemeinen Betrachtungen ebenso stürmisch heraus als das Übrige und in ruhigen beten sie dieselben ebenso gelassen her als das Übrige. Durch ihre Gestus verderben sie vollends alles. Sie machen gemeiniglich zu viele und zu unbedeutende. Oh.
Trinkt ein Glas Gin auf Ex.
Puh. Wenn in einer heftigen Situation die Seele sich auf einmal zu sammeln scheinet, um einen überlegenden Blick auf sich oder auf das, was sie umgibt, zu werfen, so ist es natürlich, dass sie allen Bewegungen des Körpers, die von ihrem bloßen Willen abhängen, gebieten wird. Mit eins tritt der fortschreitende Fuß fest auf, die Arme sinken, der ganze Körper zieht sich in den waagrechten Stand. Eine Pause.
Sie schaut in den Spiegel.
Und dann die Reflexion. Der Mann steht da in einer feierlichen Stille, als ob er sich nicht stören wollte, sich selbst zu hören. Die Reflexion ist aus, wieder eine Pause. Und so wie die Reflexion abgezielt, seine Leidenschaft entweder zu mäßigen oder zu befeuern, bricht er entweder auf einmal wieder los oder setzt allmählich das Spiel seiner Glieder wieder in Gang. Nur auf dem Gesichte bleiben während der Reflexion die Spuren des Affekts. Miene und Auge sind noch in Bewegung und Feuer, denn wir haben Miene und Auge nicht so urplötzlich in unserer Gewalt als Fuß und Hand. Und hierin dann, in diesen ausdrückenden Mienen, in diesem entbrannten Auge und in dem Ruhestande des ganzen übrigen Körpers besteht die Mischung von Feuer und Kälte, mit welcher ich glaube, dass die Moral in heftigen Situationen gesprochen sein will. Oho, puh.
Wackelt mit dem Zeh
und gönnt sich ein Stückchen Schokolade.
Taxi 4. Das Publikum fährt nach Weimar.
Ich bin das Publikum. Im Taxi.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank im
Muss
Taxi.
Das sein?
Oh, hier wird jetzt auch nach der Natur gespielt.
Wie in Paris.
In Paris.
In Paris.
Oh, das ist es nicht. Darüber habe ich mich gefreut.
Ja, sehr sogar.
Auch wenn das Ensemble nicht halb so gut war wie im Tatort.
Nicht halb so gut.
Ich habe mich gefreut, aber es ist doch nicht egal, was man nach der Natur spielt.
Natürlich nicht.
Da muss man doch mal nachdenken.
Ja, da muss man doch nachdenken.
Die Figuren auf der Bühne tragen meine Kleider, meine Schuhe, sie sehen aus wie ich und spielen auch so, dass ich genau verstehe, wer gemeint ist.
Ich.
Das wäre auch nicht so schön, wenn sie als Helden in Komödien auftreten würden wie bisher.
Ja, der Bürger ist nun mal eine Witzfigur.
Ja. Aber als Trauerspiel. Ja, genau. Ne? Das Trauerspiel will nämlich...
Da will ich mich doch nicht als Held einer Tragödie sehen. Da kommt doch nur der Adel in Frage, als Held einer Tragödie.
Genau.
Damit einer tief fallen kann, muss er doch hochgeboren sein.
Bin ich hochgeboren?
Nein, deshalb kann ich ja auch nicht tief fallen. Deshalb kann ich kein Held einer Tragödie sein. Und will es auch nicht.
Danke,
ich
verzichte.
Ist der Hunger vergangen.
Komm.
Ja. Wo soll denn das alles hinführen, ha? Das ist doch kein Theater.
Das ist Politik.
Genau, das ist Politik.
Und unvernünftig.
Hier in Hamburg kann man über solche Ideen vielleicht nachdenken. Aber wer glaubt, dass sich der Adel die Hauptrolle im ernsten Fach einfach so wegschnappen lässt?
In Zukunft gehe ich lieber ins Ballett.
Tanz ist schön. Die reine Form. Da fällt auch keiner. Tanz ist schön. Ich gehe das nächste Mal wieder ins Ballett. Ich das Problem. Wenn ich jetzt von morgens an schon, ich stelle mir mal vor, wenn ich jetzt von morgens an mit dieser Rolle im Kopf rumlaufen würde. Also erstmal bin ich nicht so ein Rollenschlüpfer oder so ein Figurenreinschlüpfer, sondern ich bin der Meinung, dass eine Figur oder ein Theateramt aus der Summe der Situationen besteht und dafür gibt es dann Ablauf. Und indem ich das dann eins nach dem anderen bearbeite, nenne ich das jetzt mal auf der Bühne, oder durcharbeite oder so, oder darstelle oder wie auch immer, ergibt sich eine sogenannte Figur oder Rolle oder wie man das auch immer nennen will. Und in die kann ich nicht einfach so reinschlüpfen.
Weil die Rolle ist die Rolle und ich bin nicht, wenn ich morgens aufstehe, stehe ich doch nicht als Rolle auf, um Gottes Willen. Also auch da einsteigen in eine Sache, umsteigen in eine andere und wieder aussteigen ist entscheidend, weil sonst wäre ich ja irgendwann bekloppt. Auch immer die Frage, können Sie denn aus einer Rolle wieder heraustreten, ne? Aus einem Charakter? Bereitet Ihnen das Mühe, die Rolle loszuwerden? Na, überhaupt nicht, ne? In dem Moment eigentlich, wenn ich in der Kasse stehe, kann ich von jetzt auf gleich den Witz weitererzählen, den ich dem Kollege begonnen habe zu erzählen, bevor ich auf die Bühne musste.
Ja, wir reden eigentlich immer so wie unsere Rollen. Nein. Wir machen das aus Quatsch, weil es uns amüsiert und weil wir dann nicht einschlafen.
Aber bei Probenphasen, finde ich, ist es schon so, dass man merkt, wenn man jetzt 6 Wochen lang ein überdrehtes Arschloch probt, man schon dazu neigt, sich vielleicht eher wie ein überdrehtes Arschloch zu verhalten in den Pausen oder abends.
Ja, es gibt sowas. Ich empfehle dann eine psychologische Behandlung.
Also ich glaube, dass das für Probenphasen gilt, nicht mehr aber für die Vorstellung. Da ist man dann quasi, hat das so weit entwickelt, die Figur oder die Spielweise oder was auch immer, dass man das dann irgendwie abrufen kann.
Johann Wolfgang von Goethe.
Johann Wolfgang von Goethe leitet das Weimarer Hoftheater 1791 bis 1817. In Weimar wird ein stehendes Ensemble geschaffen. Goethe verhilft den Schauspielern zu gesellschaftlichem Ansehen und einem regelmäßigen Einkommen. Seine 91 Regeln für die Schauspieler diktiert er 1803 2 Lieblingsschülern.
Hoftheater Weimar.
Die Regeln sind für das gesamte Ensemble des Weimarer Theaters verbindlich.
Mitglieder des Ensembles?
Wer sich nicht daran hält, wird vom Ensemble ausgeschlossen.
Dialekt. Paragraph 1. Wenn mitten in einer tragischen Rede sich ein Provinzialismus eindrängt, so wird die schönste Dichtung verunstaltet und das Gehör des Zuschauers beleidigt. Daher ist das Erste und Notwendigste für den sich bildenden Schauspieler, dass er sich von allen Fehlern des Dialekts befreie und eine vollständige, reine Aussprache zu erlangen suche. Kein Provinzialismus taugt auf die Bühne. Dort herrsche nur die reine deutsche Mundart, wie sie durch Geschmack, Kunst und Wissenschaft ausgebildet und verfeinert worden.
Paragraph 2. Wer mit Angewohnheiten des Dialekts zu kämpfen hat, halte sich an die allgemeinen Regeln der deutschen Sprache und suche das neu anzuübende recht scharf, ja, schärfer auszusprechen, als es eigentlich sein soll. Selbst Übertreibungen sind in diesem Falle zu raten, ohne Gefahr eines Nachteils. Denn es ist der menschlichen Natur eigen, dass sie immer gern zu ihren alten Gewohnheiten zurückkehrt und das Übertriebene von selbst ausgleicht.
Aussprache. Paragraph 3. So wie in der Musik das richtige, genaue und reine Treffen jedes einzelnen Tones der Grund alles weiteren künstlerischen Vortrages ist, so ist auch in der Schauspielkunst der Grund aller höheren Rezitation und Deklamation die reine und vollständige Aussprache jedes einzelnen Worts.
Paragraph 4. Vollständig aber ist die Aussprache, wenn kein Buchstabe eines Wortes unterdrückt wird, sondern wo alle nach ihrem wahren Werte hervorkommen.
Paragraph 5. Rein ist sie, wenn alle Wörter so gesagt werden, dass der Sinn leicht und bestimmt den Zuhörer ergreife. Beides verbunden macht die Aussprache vollkommen. Eine solche suche sich der Schauspieler anzueignen, indem er wohl beherzige, wie ein verschluckter Buchstabe oder ein undeutlich ausgesprochenes Wort oft den ganzen Satz zweideutig macht, wodurch denn das Publikum aus der Täuschung gerissen und oft selbst in den ernsthaftesten Szenen zum Lachen gereizt wird.
Taxi 5. Das Publikum kommt am Hoftheater in Weimar an.
Ich bin das Publikum.
Ich bin laut.
Ich störe und lache an den falschen Stellen. Dafür bin ich bekannt.
Schüchtern bin ich nicht.
Nein, schüchtern
bin ich nicht. So viel sicher. Ich bin nicht schüchtern.
Ich steige aus meinem Taxi.
Sobald sich meine Augen an das Licht gewöhnt haben, öffne ich die Tür und gehe hinaus.
Das hell.
So, Herzogtum Sachsen-Eisenach.
Oh, im Hintergrund erkenne ich das Hoftheater.
Das ist schön
und sehr geschmackvoll.
Wie nennt man denn diese Farbe?
Das ist
schon was gelernt. Im Vordergrund Figuren. Die Farben der Kostüme.
Richtig.
Adel und Bürger besuchen das gleiche Haus.
Adel und Bürger. Silhouetten mit scharfer Kontur.
Und dieses akkurat choreografierte Gedränge an der Eingangstür.
Die Einteilung der Gruppen klar erkennbar. Schon jetzt.
Diagonale Figurenführung und Symmetrie. Dass hier die Natur ganz neu begriffen wird, sehe ich schon vordereingang.
Der Kern der Dinge.
Die ewigen Gesetze
der Schönheit.
Die ewigen Gesetze des Schönen.
Und der sinnlichen Wahrnehmung.
Der Natur. Es geht um Bildung hier und um ästhetische Erziehung.
Dass einer kommt, der das Theater nutzt, um mich zu bilden, damit ich ein besserer Mensch werde, wie mich das
rührt. Ja, das rührt mich.
Dass einer sich die Mühe macht, mich zu belehren, das ist so schön.
Ach, mit tief ein und aus.
Ich bin vorbereitet.
Also, dass sich wirklich einer diese Mühe macht, mich zu belehren.
Ich bin nicht schüchtern.
Man setzt sich hier nicht, um sich zu unterhalten.
In der schönen Form die schöne Seele.
Man lese nach, man lerne und man lache nicht.
Paragraph 21. Man könnte die Deklamierkunst eine prosaische Tonkunst nennen, wie sie denn überhaupt mit der Musik sehr viel Analoges hat. Nur muss man unterscheiden, dass die Musik ihren selbsteigenen Zwecken gemäß sich mit mehr Freiheit bewegt, die Deklamierkunst aber im Umfang ihrer Töne weit beschränkter und einem fremden Zwecke unterworfen ist. Auf diesen Grundsatz muss der Deklamierende immer die strengste Rücksicht nehmen, denn wechselt er die Töne zu schnell, spricht er entweder zu tief oder zu hoch oder durch zu viele Halbtöne, so kommt er in das Singen. Im entgegengesetzten Fall aber gerät er in Monotonie, die selbst in der einfachen Rezitation fehlerhaft ist. Zwei Klippen, eine so gefährlich wie die andere, zwischen denen noch eine dritte verborgen liegt, nämlich der Predigerton. Leicht, indem man der einen oder anderen Gefahr ausweicht, scheitert man an dieser.
Paragraph 22. Um nun eine richtige Deklamation zu erlangen, beherzige man folgende Regeln. Wenn ich zunächst den Sinn der Worte ganz verstehe und vollkommen innehabe, so muss ich suchen, solche mit dem gehörigen Ton der Stimme zu begleiten und sie mit der Kraft oder Schwäche so geschwind oder langsam aussprechen, wie es der Sinn jedes Satzes selbst verlangt. Zum Beispiel:
Völker verrauschen
muss halblaut, rauschend.
Völker verrauschen.
Namen verklingen muss heller, klingender. Namen verklingen.
Finstere Vergessenheit breitet die dunklen, nachtenden Schwingen über ganzen Geschlechtern aus.
Muss dumpf, tief, schauerlich gesprochen werden. Finstere Vergessenheit breitet die dunkel, nachtenden Schwingen über ganzen Geschlechtern aus.
Paragraph 23. So muss bei folgender Stelle:
Schnell von dem Ross herab mich werfend, dring ich ihm nach, etc.
ein anderes, viel schnelleres Tempo gewählt werden als bei dem vorigen Satz. Denn der Inhalt der Worte verlangt es schon selbst. Schnell von dem Rosse herab mich werfend, dringe ich ihm nach, etc., etc. Paragraph 24. Wenn Stellen vorkommen, die durch andere unterbrochen werden, als wenn sie durch Einschließungszeichen abgesondert wären, so muss vor und nachher ein wenig abgesetzt und der Ton, welcher durch die Zwischenrede unterbrochen worden, hernach wieder fortgesetzt werden. Zum Beispiel:
Und dennoch ist's der erste Kinderstreit, der fortgezeugt in unglückseliger Kette die neueste Unbill dieses Tags geboren.
Muss so deklamiert werden. Und dennoch ist's der erste Kinderstreit, der fortgezeugt in unglückseliger Kette. Pause. Die neueste Unbill dieses Tags geboren.
Paragraph 25. Wenn ein Wort vorkommt, das Vermöge seines Sinnes sich zu einem erhöhten Ausdruck eignet oder vielleicht schon an und für sich selbst, seiner inneren Natur und nicht des daraufgelegten Sinnes wegen mit stärker artikuliertem Ton ausgesprochen werden muss, so ist wohl zu bemerken, dass man nicht wie abgeschnitten sich aus dem ruhigen Vortrag herausreiße und mit aller Gewalt dieses bedeutende Wort herausstoße und dann wieder zu dem ruhigen Ton übergehe, sondern man bereite durch eine weise Einteilung des erhöhten Ausdrucks gleichsam den Zuhörer vor, indem man schon auf die vorhergehenden Wörter einen mehr artikulierten Ton lege und so steige und falle bis zu dem geltenden Wort, damit solches in einer vollen und runden Verbindung mit den anderen ausgesprochen werde. Zum Beispiel:
Zwischen der Söhne feuriger Kraft.
Zwischen der Söhne feuriger Kraft.
Paragraph 26. Bei der Ausrufung O. Wenn noch einige Worte darauf folgen, muss etwas abgesetzt werden, und zwar so, dass das O einen eigenen Ausruf ausmacht. Zum Beispiel:
O, meine Mutter. O, meine Söhne.
Nicht O, meine Mutter, O, meine Söhne.
Taxi 6. Das Publikum fährt nach Berlin.
Ich bin das Publikum.
Ja, ja. Das Publikum.
Also nochmal, ich
im Taxi.
Im Taxi.
Und mir reicht's.
Ja, mir auch.
Ich hab gelesen, gesehen, zugehört, unzählige Jambel gelauscht, habe mich geschult und mich belehrt, habe mich gebildet.
Klasse. Aber hat's was gebracht? Nee.
Nationale Dramatik.
Internationale Dramatik.
Also ich halte es nicht mehr aus.
Und
ja, was für ein Ensemble. Ja. Vollkommene Harmonie.
Alle spielen nach dem
gleichen. Auf dem Bühnenboden liegen wir. Auf einem Schacht, damit man die Schauspieler nach Wunsch hin und her dirigieren kann.
In symmetrischen und diagonalen Gängen.
Langweilig.
Schön, klar,
unverschnörkelt.
Nicht didaktisch, aber hochartifiziell.
Das ist nun wirklich mal kein Darstellung von Natur. Die Schauspieler konzentriert langweilig auf die Idee, die sie verkörpern.
Ja, den idealen Kern.
Den Urtyp ihrer Rolle.
Und die Schauspieler konzentrieren sich auf die Idee, die sie verkörpern sollen. Nur prima.
Keine überflüssige Bewegung. Edle Menschen, ob in Komödie oder Drama oder Trauerspiel, Tragödie, Maskenspiel.
Und sogar also, in der Oper.
Sogar in der Oper.
Urtyp ihrer Rolle.
Ja, also mir war nicht klar, was Ewigkeit bedeutet, bevor ich die Gesetze von Natur und Schönheit auf dieser Bühne beobachtet.
Draußen Napoleon mit seinen Soldaten. Im Theater wird der Mensch verbessert nach ewigen Gesetzen.
Und in Hörweite tobt sich eine Völkerschlacht aus.
Nichts ändert sich. Statisch. Überzeitlichkeit.
Aber mein Leben ist doch endlich. Im Theater so hell wie draußen.
Ich sehne mich nach Dunkelheit.
Ich bin kein besserer Mensch geworden.
Ja, ich bin undankbar.
Wie die junge Schauspielerin neben mir.
Sie war in Weimar engagiert und will keinen Hausarrest mehr absitzen für ungelernten Text.
Hausarrest für ungelernten
Text. Sie sagt, am liebsten würde sie mal ein wildes Tier auf dieser Bühne jagen.
Aber sie verzichtet auf den Kampf mit dem despotischen Theaterleiter.
In meinem Taxi ist noch Platz.
Ja, ich komme.
Nach Berlin.
Auf dem Weg nach Berlin erzählt sie, was man in Weimar unter dem Großmut der Mächtigen versteht.
Sie meidet aber das Wort Fürstendiener. Politik ist ihr egal. Ihren eigenen Regeln spielen.
Das ist das, was sie will. Das ist ein sonderbarer Umstand, dass wenn man traurig ist, besonders lustig sein kann. Und wenn man lustig ist, besonders traurig sein kann. Das stellt eine sehr sogkrafte Wirkung und auch einen gewissen Suchtcharakter her. Weil man darüber immer wieder auch Spannungen loswerden kann und sich auch wieder ganz neu einnorden kann. Dass dieser Spielvorgang also auch ein Heilungsprozess ist für einen selbst oder für mich persönlich.
Also ich hätte
eher, wenn ich heiter bin, sogar größere Lust da, mich in irgendwelche Untiefen reinzustürzen. Macht ja auch Spaß. Obwohl ich auch die Gefahr bei mir kenne, dass ich dann nur auf die Witze gehe, auch bei das kenne ich schon auch, dass man dann irgendwie auf Pointe spielen möchte oder sowas. Nur aufpassen. Ne?
Heinrich Theodor Rötscher.
Der Hegel-Schüler Heinrich Theodor Rötscher wirkt Mitte des 19. Jahrhunderts als einflussreicher Theaterkritiker in Berlin. Wie viele Zeitgenossen lehnt er das Virtuosentum ab. 1847 wird er vom preußischen Kultusminister Friedrich Eichhorn aufgefordert, einen Plan für eine vom Staate zu unterhaltende Theaterschule zu entwerfen. Wegen des Revolutionsversuchs 1848 wird das Unternehmen aufgeschoben und bis zu Rötschers Tod nicht realisiert. Seine Schrift, Die Kunst der dramatischen Darstellung, erstmals 1841 erschienen, vermittelt einen Eindruck von Rötschers Idee einer Schauspielakademie.
Erstens der Standpunkt der unmittelbaren Empfindung. Die Aufgabe des dramatischen Künstlers ist die Menschendarstellung, in der sich die Wahrheit des wirklichen Lebens mit der Bedeutsamkeit des Idealen durchdringen.
Der Boden, auf welchem ein solches Werk wächst, ist die künstlerische Anschauung.
Für Sie sind die vom Dichter geschaffenen Gestalten Aufforderungen, das für die Fantasie Erzeugte als ein Geschöpf von Fleisch und Blut in die Wirklichkeit zu entlassen.
Ohne, dass der ideale Ursprung der Fantasie auf diesem Weg verloren gehe.
Der Darsteller wird daher zuerst von einer dichterischen Figur in seiner Empfindung berührt.
Sie ergreift das ihr Verwandte und gibt sich ihm mit derjenigen Innigkeit und Glut hin, welche uns das Wahlverwandte einflößt.
Aus dieser lyrischen Stimmung heraus sucht nun der Darsteller auf der ersten Stufe der Entwicklung, die dichterische Figur zu verwirklichen.
Wir bezeichnen daher diesen ersten Standpunkt der dramatischen Darstellung als den der unmittelbaren Empfindung.
Zweitens, der Standpunkt der Reflexion. Der Darsteller will auf dieser zweiten Stufe, auf welche er sich seinem Objekt gegenüberstellt, dasselbe durchdringen und ins Bewusstsein heben.
Er geht dabei von der ganz richtigen Voraussetzung aus, dass nur der Geist ein Ganzes hervorbringen könne und dass es ihm nicht um vereinzelte Momente, sondern um ein Ganzes zu tun sein müsse.
Seine ganze Arbeit geht überhaupt aus dem Triebe hervor, ein Kunstwerk im Gegensatz zu einem bloßen Naturwerk zu schaffen.
Der Künstler zeigt sich also auf dieser Stufe von dem Gedanken beseelt, nichts unmittelbar in sich walten zu lassen, sondern sich von allen Intentionen des Dichters Rechenschaft zu geben und in keinem Momente seiner Darstellung sich dem unbewachten Augenblicke, dem Affekte und der unmittelbaren Inspiration zu überlassen, sondern überall der Reflexion und dem denkenden Selbstbewusstsein Gehör zu verstatten.
Der Schauspieler dieser Stufe, in jedem Moment nicht nur wissen, was er will und vermag, wird, eben weil er seine Mittel kennt und sich in ihren vollen Besitz gesetzt hat, nichts intendieren, als was er auch mit ihnen wirklich ausführen kann.
Da er nicht dem Affekte untertan, so ist der Zuschauer auch von dem peinlichen Gefühl frei, ihn von den unsicheren Wogen der Empfindung umhergetrieben zu sehen.
Ich schreck mich.
Drei. Der Standpunkt des künstlerischen Schaffens und der verschiedenen Richtungen derselben. Ist die Begeisterung eine echte und schöpferische, so taucht sie auch aus der Vertiefung in die Reflexion und ihrer auseinanderlegenden Arbeit wieder auf und stellt sich nach ihrem scheinbaren Verluste in erhöhter Gestalt wieder her.
Dies ist die Stufe, auf der wir die Kunst zur Natur zurückgekehrt und mit der Unmittelbarkeit der Empfindung versöhnt erblicken.
Der Schauspieler gibt hier ein zu vollständiger Organisation gediehenes Ganzes, das aber in seiner Erscheinung den Pulsschlag des Lebens durchfühlen lässt, der uns die einfache, allgegenwärtige Seele offenbart.
gleich weit entfernt von den nur der lyrischen Empfindung erströmenden Ergüssen, welche auch wieder viele Teile ganz dürr und unbefruchtet lassen, wie von der fühlbaren Absichtlichkeit in der scharfsinnigen Durchführung eines richtig erfassten Charakters, breitet der darstellende Künstler auf diesem höchsten Standpunkt die volle Wahrheit und Schönheit zugleich vor uns aus.
Diese zur Natur zurückgekehrte Kunst und zur Kunst zurückgekehrte Natur hat, wie sich aus unserer Darstellung ergibt, die beiden ersten Stufen als Momente einer höheren Einheit in sich aufgehoben.
Die selbstbewusste Erkenntnis, dass alles Leben nur eine aus den Gegensätzen resultierende Einheit ist, welche sich stetig zu neuen Unterschieden entfaltet, um sich in einer höheren Einheit wieder zu versöhnen, bestätigt auch der genievolle dramatische Künstler durch seine Tat, indem er gleichsam in naiver Dialektik die von uns entwickelten Gegensätze ununterbrochen zu einer höheren Einheit aufhebt.
Also das finde ich, also das habe ich jetzt verstanden, so wie du das gesagt hast. Ja, das fand ich super.
Okay, naja. Na ja.
Ohne Mist, das fand ich wirklich gut.
Ich auch.
Taxi 7. Das Publikum fährt.
Natur ist Willkür.
Sie folgt keine Gesetzmäßigkeit.
Sonst wäre es nicht so mühsam, sie zu unterwerfen.
Die menschliche Natur ist sowieso ohne Gesetz.
Woher käme sonst meine Sehnsucht nach dem Unaussprechlichen nach der Nacht?
Nach der Nacht.
Nach der blauen Blume.
Ich bin das Publikum in einem Taxi und ich verweigere die Kritik. Das
Theater ist kein Hörsaal.
Ich will nicht denken.
Träume. Ich sitze in meinem Taxi auf dem Weg zu diesem unbändigen Virtuosen.
Nein, da komme ich gerade her.
Sein Franz Moor ist ganz gefühlt
entgrenzt.
Habe ich ihn wirklich schon 100 Mal gesehen?
Spielt er anders?
Jeden Abend lässt er sich neu auf seine Rolle ein.
Ohne Kontrolle.
Ich bin überwältigt. Kein eleganter Tanz.
Absolute Unmittelbarkeit.
An einem Abend wie im Rausch.
Und wieder.
Ich bin wie in Trance. Wenn Lady Macbeth durch die Nacht irrt oder Hamlet dem Geist seines Vaters begegnet, fühle ich mich, als wäre ich selbst. Ich kann das fühlen.
Natürlich spielen heißt, die Willkür des Gefühls da.
Ganz genau.
Jetzt reicht der Fantasie einzutauchen.
Innere Bilder zu zeigen. Eine längst vergangene Zeit bis zu den Nibelungen. Ich weiß natürlich sehr genau, wie ich das tue. Also ich weiß das sehr genau. Also Überwältigung hin oder her.
Ich spiele ja nur mit meinem eigenen Inneren.
Beobachte, wie sich mein Gemüt verändert.
Menschen.
Am besten gelingt es übrigens in der Oper. Menschenmassen drängen in die Stadt. Berlin ist eher eine Maschine als ein Labyrinth.
Dass nur die Schauspieler nichts auf der Bühne tun, was auch im echten Leben möglich ist.
Taxi hält. Und ich gehe wieder ins Theater.
Ja, so kann ich ewig weiter.
Und ewig immer ins Theater gehen.
Das sind private Momente und persönlich soll es sein, aber nicht privat auf der Bühne.
Wenn ich Werther spiele und selbst verliebt bin, dann fällt mir die Sprache, der Gestus, das Chaos dieses Menschen wesentlich leichter, als wenn ich aus einem neutralen Zustand in diese Rolle gehe.
Aber ich finde es eigentlich für mich unangenehm, dass sich da was vermischt. Das will ich da nicht haben. Also deswegen mach ich das ja zum Teil auch, weil ich das gut finde, dass das eben nichts mit diesem meinem privaten Zeug da zu tun hat.
Ich denke schon, es ist ein ständiges Weben, dieses Kunstgefühl und das echte Gefühl. Die Kunstwelt und die private Welt mischen sich bei mir permanent.
Private Empfindung kann ich mir nicht leisten als Arbeiter.
Max Matersteig.
Max Matersteig beginnt seine Laufbahn als Schauspieler. 1885 wird er im Mannheimer Nationaltheater Oberregisseur. Danach geht er nach Riga, Köln und schließlich nach Leipzig.
Nacht.
Seine praktische Arbeit wertet er auch als dramaturgischer Schriftsteller aus.
Eine Couch.
Und veröffentlicht 1893 eine eigene Schauspieltheorie unter dem Titel
Wirft sich hin und her.
Der Schauspieler, ein künstlerisches Problem. Wie wird
das erreicht? Er sieht zum Schreibtisch hinüber. Was kann der
Schauspieler ein Tisch. Dazu
tun? Darauf
das ein Blatt Papier.
Bücher und Papier. Nicht
bloß Spiel. Wie wird es erreicht? Was kann der Schauspieler dazu tun, dass es eine Rolle ist und nicht bloß spielt?
Wie kommt diese Transfiguration zustande?
Wie kommt diese Transfiguration zustande?
Den Weg dazu sehe ich einzig durch die psychophysische Methode der modernen Psychologie geöffnet und gelange auf ihm zu den wissenschaftlich beglaubigten Erscheinungen der hypnotischen, suggestiven Zustände, die sich mit allgemein persönlichen Erfahrungen hinsichtlich des schauspielerischen Umwandlungsprozesses decken. Der Prozess der künstlerischen Zeugung beruht auf Suggestion und Hypnose.
Das ist es, was wir im Ebenbild der Hypnose im Traum erfahren.
Er bringt uns blitzartig Dinge, Bilder, Erlebtes, Empfundenes und Gedachtes ins Bewusstsein, die das angestrengteste Nachdenken wacher Zustände nie heraufbeschwören vermöchte.
Verläuft der künstlerische Schaffensprozess nicht ebenso?
Neben der Intensität und raschen Folge, in der die künstlerische Imagination uns erscheint, zeichnet sie aber auch ihre außerordentliche Klarheit aus. Es ist dieser Zustand wirklich eine Art Hellsehen. Und von jeher hat man ja auch die mystischen Merkmale desselben an das Moment des künstlerischen Schaffens geknüpft. Versuchen wir, das Zusammentreffen all dieser Umstände unter das Bild eines hypnotischen Vorgangs zu stellen, und geben wir diesem Vorgang, da er gewöhnlich von einem ästhetischen Anreiz ausgehen wird, im Ästhetischen verläuft, als Schlagwort den Namen ästhetische Hypnose. Ich wende mich nun der speziellen Aufgabe, dem schauspielerischen Problem, wieder zu. Die bei ihm von mir vorausgesetzte ästhetische Hypnose stellt sich in einfacher Form und Entstehung dar. Das Werk des Dichters tritt an den Schauspieler mit der Forderung heran, er soll das, was da als schwarze Buchstaben auf dem Papier liegt, in ein farbiges, vielgestaltiges, lebendiges Bild umsetzen. Wie wird er diesen Prozess der Transfiguration vollziehen? Wie versteht er ihn überhaupt?
Begreifen wir wohl.
Es handelt sich ihm, dem Schauspieler, darum, alle kausalen Ketten des Ich-Bewusstseins zu lösen und dafür die Kausalität einer fremden Gestalt in sich aufzunehmen und wirksam zu fühlen. Will man wirklich glauben, dass ein solcher Vorgang innerhalb des bewussten Denkprozesses, bei dem das Ich-Gefühl doch naturgemäß seine stärkste Kausalität bewährt, möglich sei?
Ich meine, man muss auch hier zunächst
nach einer psychophysischen Möglichkeit suchen, das Ich mit allen seinen Relationen für eine Weile loszuwerden, damit ein fremdes Ich, eine fremde Wesenheit, das Vorstellungszentrum beherrschend, eingeführt werden könne. Diese Möglichkeit gibt nur die ästhetische Hypnose. Denn was ich Loswerden des bewussten Ich nenne, kann doch nichts anderes sein als eine Funktionshemmung aller das gewohnte Ich-Gefühl bestimmenden Hirndynamismen, wie sie in der Hypnose eintritt. Diese Hirndynamismen machen nun in der Hypnose ihre kausale Bedeutung für das Ich-Gefühl nicht mehr geltend. Dagegen tun das nun andere. Durch die Suggestion zu gesteigerter Tätigkeit gereizte Vorstellungszentren in erhöhtem Maße. Sie schieben dem Ich eine andere Kausalität unter. Eben die des dichterischen Charakters, wodurch es zwar nicht de facto, aber doch dem nun vorherrschenden, triebartigen Bewusstsein nach ein anderes wird. Ein Bewusstsein, das nun nur die Kausalität begreift, die die Suggestion ihm aufgezwungen hat.
Taxi 8. Das Publikum fährt nach Moskau.
Ich bin das Publikum in der Hypnose und schaue aus. Taxameter. Eine Zahl aus 7 Stellen. Es ist so eigenartig still. Bin ich vielleicht zu häufig in der Oper?
Ich schaue auf meine Hand. Wie oft habe ich damit applaudiert?
Wenn ich noch fähig bin zu hören,
dann finde ich das hinterher raus.
Also besser ich noch einmal schnippe jetzt mal mit dem Finger.
Und plötzlich bin ich wach. Ich schaue aus dem Fenster.
Schluss mit der Träumerei, Märchen und
Nibelungen. Natur ist, was ich direkt vor mir auf der Straße sehe.
Armut, soziale Not, Nacht, Asyl, überall.
Zurück zur Vernunft.
Wieso fühle ich mich nicht einfach in echte Menschen ein, statt in Kunstfiguren? Wozu brauche ich getrennte Welten? Theater muss ich auf die Wirklichkeit.
Ich bin das Publikum. Ich komme im Taxi und übernehme jetzt Verantwortung.
Nein, ich übernehme jetzt die Verantwortung.
Mein Fahrer kennt den Weg. Nein, lass mal, ich übernehme die Verantwortung.
Auf ihn kann ich mich blind verlassen.
der Weg zum Lachen auf der Bühne ist kein weiter. Und ich bin auch schon mal auf allen Vieren von einer Bühne abgekrochen, weil ich so lachen musste und mich nicht einkriegen konnte. Und das auch damit endete, dass das Publikum mitgelacht hat. Und das ist mir nicht nur einmal in meinem Leben passiert, das ist mir jetzt wirklich schon des Öfteren passiert. Und ich habe es dann immer so erlebt, dass das Publikum, erst denken sie, das gehört zum Spiel, und dann merken sie, ach, das ist jetzt authentisch, also wirklich authentisch, ach, das ist jetzt real.
Ich glaube sogar, dass man eher noch eine traurige Situation glaubhaft vortäuschen kann, als eine wirklich lustige und fröhliche. Also das merkt man, finde ich, sofort, wenn da jemand nicht wirklich eine Freude oder einen Spaß dran hat.
Ja, oft. Gerade letztens, da ist eine Couch umgefallen mit uns Spielern allen drauf, und dann haben wir, aber wir alle, total ausgestiegen, aber das ist ja mal ganz schön. Also dann konnten wir auch unsere Rollen nicht weiterspielen, aber es ist ja eh klar, dass das ja Theater ist, auch fürs Publikum. Es ist ja alles nur gespielt, und das ist dann eher ein schöner Moment, dass alle diesen, das ganze Publikum ist auch ausgeflippt vor Lachen, und es war irgendwie die Doppelhaftigkeit von, ja, wir haben eine Illusion gebrochen, ist einfach dann auch schön, weil was schief geht quasi.
Konstantin Stanislavski.
1889 gründet der Schauspieler und Regisseur Konstantin Stanislavski mit dem Dramaturgen Wladimir Nemirovich Danchenko das Tschechow-Kunsttheater Moskau.
Moskauer Künstlertheater.
In Deutschland unter dem Namen Moskauer Künstlertheater bekannt.
Theaterprobe? Nee.
Auch Stanislavski kämpft gegen das Virtuosentum.
Keine Probe.
Er will die Ensemblekultur stärken und gründet eine dem Theater angeschlossene Schauspielschule.
Junge Leute.
In der er auch selbst unterrichtet.
Bleistift, Stuhl, Notizblock.
Seine Unterrichtserfahrung und Methode beschreibt er aus der Perspektive eines fiktiven Schauspielschülers in Tagebuchform.
Unterricht.
Ich musste mitten auf der Bühne Platz nehmen und ich hatte dabei ehrlich gesagt keine Angst. Schließlich war es ja keine richtige Vorstellung. Doch war mir nicht ganz wohl zumute. Ein zwiespältiges Gefühl beherrschte mich, als wären mir zwei miteinander unvereinbare Forderungen gestellt. Irgendjemand in mir wollte, dass ich die Zuschauer unterhielt. Ein anderer aber befahl, sie nicht weiter zu beachten. Beine, Arme, Kopf und Körper gehorchten zwar, fügten aber von sich aus gegen meinen Willen noch etwas hinzu, eine völlig überflüssige Übertreibung. Ich brauchte nur ganz natürlich den Arm in den Schoß zu legen. Da bekam er plötzlich einen verkrampften Knick und ich saß steif da wie beim Fotografen. Nach mir machten die anderen Schüler die gleiche Übung.
Auf der Bühne muss man handeln, innerlich und äußerlich. Wir wollen ein neues Stück spielen,
sagte Tortsow zu Malojetkova.
Es hat folgenden Inhalt. Ihre Mutter hat ihre Arbeit verloren. Sie hat also keinen Verdienst mehr.
Aha.
Sie besitzt nicht einmal etwas, was sie verkaufen könnte, um die Schauspielschule zu bezahlen, aus der sie morgen ausgeschlossen werden sollen, weil sie nicht bezahlt hat.
Oh.
Aha. Aber ihre Freundin kommt ihnen zu Hilfe und bringt, sie hat auch kein Geld mehr, eine mit Edelsteinen besetzte Nadel, das wenige Kostbare, was sie besitzt.
Aha.
Diese selbstlose Tat hat sie tief gerührt und erschüttert. Aber kann man denn diese Opfer annehmen? Sie können sich nicht dazu entschließen, sie lehnen ab. Da steckt die Freundin die Nadel in den Fenstervorhang und geht in den Flur. Sie eilen ihr nach. Draußen redet die Freundin lange auf sie ein. Es folgen Tränen, große Rührung, Dankbarkeit. Das Opfer wird schließlich angenommen. Ihre Freundin, ja, geht raus und sie kehren ins Zimmer zurück, um die Nadel zu holen.
Ja, ja.
Doch, wo ist sie denn? Sollte jemand ins Zimmer gekommen sein und sie weggenommen haben? Die Wohnung hat viele Untermieter, es wäre durchaus möglich. Zitternd, vor Aufregung, beginnen sie zu suchen. Gehen Sie auf die Bühne, ich stecke eine Nadel in den Vorhang und Sie müssen sie dann in den Falten suchen.
Gut, gut. Ja. Die Malojetkova ging hinter die Kulissen. Tortsow hatte aber keine Nadel eingesteckt, als er ihr kurz darauf das Zeichen zum Auftritt gab.
Als hätte man sie herausgestoßen, stürzte sie auf die Bühne, lief auf den Vorhang zu, zuckte sofort wieder zurück, fasste sich mit beiden Händen an den Kopf und wand sich vor Entsetzen, taumelte dann in die entgegengesetzte Richtung, packte den Vorhang, zerrte verzweifelt daran, steckte dann ihren Kopf in die Falten, so das Suchen der Nadel andeutend. Sie fand sie aber nicht, stürzte wieder hinter die Kulissen, die Hände krampfhaft gegen die Brust gedrückt, was offenbar das Tragische der Situation ausdrücken sollte. Wir konnten uns nur mit Mühe das Lachen verbeißen.
Wie haben Sie sich gefühlt?
Ach, ihr Lieben, war das schön? So schön, gar nicht zu sagen, ich euch gar nicht mehr. Ich bin so glücklich.
Sie sprang auf, setzte sich hin und sprang wieder auf und griff sich an den Kopf.
Ich habe es so empfunden, so sehr empfunden.
Umso besser. Wo ist denn die Nadel?
Die Nadel, ich hab ja ganz vergessen.
Seltsam. Sie haben doch so sehr gesucht und vergessen.
Im Nu war die Malojetkova wieder auf der Bühne und durchsuchte die Falten des Vorhanges.
Aber denken Sie daran. Wird die Nadel gefunden, sind Sie gerettet und können weiter in die Schule gehen. Anderenfalls ist alles vorbei. Sie werden ausgeschlossen.
Ja.
Sofort wurde ihr Gesicht ganz ernst. Diesmal ging das Suchen in ganz anderem, wesentlich langsamerem Tempo vor sich. Wir waren davon überzeugt, dass die Malojetkova keinen Augenblick ungenutzt verstreichen ließ, dass sie wirklich aufgeregt und beunruhigt war.
Oh, meine Lieben, wo ist sie nur? Wo ist sie nur? Weg, weg, weg.
Wie fühlen Sie sich jetzt beim zweiten Mal?
Wie ich mich fühle? Ich weiß nicht, ich habe gesucht.
Das ist wahr. Jetzt haben Sie gesucht. Und was taten Sie beim ersten Mal?
Oh, das erste Mal. Ich war so aufgeregt. Ich habe Entsetzliches durchgemacht. Ich kann nicht.
In welcher Zustand war Ihnen angenehmer? Als Sie wie besessen umherrannten und am Vorhang zerrten, oder als Sie ihn viel ruhiger durchsuchten?
Natürlich, als ich das erste Mal nach der Nadel suchte.
Nein! Versuchen Sie nicht, uns davon zu überzeugen, dass Sie die Nadel gesucht haben.
Aber
An die Nadel haben Sie nicht einmal gedacht.
Doch?
Nein, Sie wollten nur leiden um des Leidens willen. So sieht's aus.
Ach.
Ja, darum war Ihr erstes Suchen überhaupt nichts wert. Es war die übliche Faxenmacherei. Das zweite Suchen, meine Liebe, das war wirklich gut.
Oh je.
Die Malojetkova war fassungslos.
Auf der Bühne darf man weder herumrennen um des Rennens willen, noch leiden um des Leidens willen. Auf der Bühne darf man nicht allgemein handeln um des Handelns willen, sondern das Handeln muss begründet, zweckmäßig und produktiv sein.
Aha.
Ja. Man kann kein Gefühl aus sich herauspressen. Man kann die Gefühle nicht vergewaltigen.
Nein.
Das läuft auf widerwärtige Komödianterei hinaus. So lassen Sie denn bei der Wahl der Handlung Ihr Gefühl in Ruhe.
Ja, das mache ich.
Ja, bitte sehr. Es meldet sich ganz von selbst. Da bin ich sicher. Nicht die äußere Erscheinungsform der Leidenschaften nachäffen, nicht die Gestalten von außen kopieren, nicht nach dem Schauspielritus mechanisch mimen, sondern menschlich, wahrhaftig handeln.
Taxi 9. Das Publikum fährt auf dem Sunset Boulevard.
Fahre ich in meinem Taxi oder sitze ich im Wagen auf der Leinwand?
Schaue ich zu?
Oder bin ich selbst die Projektionsfläche?
Wenn ich das Kino verlasse, kleide ich mich wie Sie.
Ich lächle wie Sie.
Bewege mich wie Sie.
Weil Sie wie ich lächeln.
Sie tragen meine Frisur.
Nur raffinierter.
Sie tragen mein Kleid.
Nur hübscher.
Sie leben meine Sehnsüchte.
Ich ihre.
Sie können sich unendlich verwandeln und an allen Orten sein.
Wie ich.
Nur steigen Sie meistens in besseren Hotels,
in cooleren Bars, in wilderen Landschaften.
Ich bin das Publikum.
Wovon die Rede ist, wenn von Natur gesprochen wird?
Wie soll hier denn noch eine ganze Grenze gezogen werden?
Zwischen Natur und ihrer Darstellung.
Ich brauche keine Grenze.
Ich will sie nicht einmal. Ich fahre durch Hollywood in meine Taxi.
Oh yeah. Was wohl mein Fahrer denkt?
Was hat er denn die ganze Zeit gemacht?
Hat er gewartet?
Ist er gegangen?
Hat er jemanden getroffen? Also
hat er geschlafen?
Ja, und wenn, ja, mit wem?
Was, ja, mit wem?
Vielleicht hat er aber einfach nur gelesen.
Hat er einen Brief geschrieben?
Hat er einen Deal abgeschlossen, von dem ich nichts weiß?
Hat er einen Dealer im Ziel geschrieben? Sind dabei geschlafen?
Mein Taxifahrer trägt die gleiche Figur wie der.
Oder hat er das Taxi
abgeschlossen? Ich glaube, er ist mein Publikum. Mein Taxifahrer sieht aus wie George Clooney. Mein Taxifahrer braucht seine Augen im Rückspiegel.
Mein Taxi hat einen Plan.
Er lächelt wie mein Publikum. Er lächelt wie...
Das mich die ganze Zeit.
Mein Taxifahrer lächelt wie der vielleicht.
Naja, was die Reproduzierbarkeit betrifft, würde ich sagen, es macht auch Spaß, quasi mal im Film einfach eine Situation gesagt zu bekommen und dann spielt man die und dann ist sie im Kasten und dann kann man es vergessen und konzentriert sich auf die nächste. Aber es ist eine andere Art, trotzdem zu arbeiten, als diesen großen reproduzierbaren Bogen im Theater. Und
ich sehe mich ja jetzt hier nicht und ich höre mich jetzt auch nicht. Weil jetzt bin ich ja gerade ich und rede. Und dann höre ich mir die Hörspiele, also im Nachhinein auch nicht. Also manchmal höre ich sie mir an, weil ich hören will, wie das Gesamtding ist. Aber ich ertrage es schwer, mich zu hören. Und sehen schon gar nicht. Das finde ich ganz schlimm.
Grundsätzlich habe ich immer ein Problem damit. Oder was heißt Problem nicht? Ist vielleicht übertrieben. Aber es ist mir immer noch komisch, mich selber zu hören. Oder mir selber bei der Arbeit zuzusehen. Ich mache das, um einfach vollständigkeitshalber einfach zu sehen, okay, was ist denn bei rausgekommen?
Aber ich gehöre jetzt nicht zu den Schauspielern, die sagen, oh Gott, ich kann mich nicht selber hören, oh Gott, ich ertrage das nicht, ich kann mich nicht selber sehen. Also das sind Arbeitsmittel oder werden auch immer mehr zu Arbeitsmitteln und...
Auch insofern wichtig, weil ich mich oft selber gar nicht spüre und nicht wahrnehmen kann, und diese technische Reproduzierbarkeit mir dann ein gewisses Echo oder eine gewisse Sicherheit auch gibt, dass das, was ich empfinde, auch so ankommt, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder sogar woanders hingeht und ich dann da weiterarbeiten kann.
Es gibt keine Verbesserung. Es gibt sie nicht auf der Bühne, wo die Kunst im Moment entsteht. Es gibt sie auch nicht, wenn man sie quasi aus der Retorte dann anguckt, also als Film, den man immer wieder abspielen kann, oder als Hörstück, das man immer wieder hören kann. Die Arbeit, die künstlerische Arbeit geschieht davor.
Bertolt Brecht.
Bertolt Brecht ist Dramatiker, Lyriker und Regisseur. Schon 1930 werden die Aufführungen seiner Stücke von den Nazis gestört.
Ein Dramatiker im Exil.
Nach Hitlers Machtergreifung muss Brecht Deutschland verlassen.
Bertolt Brecht im Exil?
Seine kurze Beschreibung einer neuen Technik der Schauspielkunst, die einen Verfremdungseffekt hervorbringt, gehört zu seinen richtungsweisenden theatertheoretischen Texten.
Schäbiges Hotelzimmer.
Zigarre.
Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, eine Technik der Schauspielkunst zu beschreiben, die auf einigen Theatern angewandt wurde, um darzustellende Vorgänge dem Zuschauer zu verfremden.
Schneller.
Der Zweck dieser Technik des Verfremdungseffekts war es, dem Zuschauer eine untersuchende, kritische Haltung gegenüber dem darzustellenden Vorgang zu verleihen. Die Mittel waren künstlerische.
Er zieht an seine Zigarre.
Der Kontakt zwischen Publikum und Bühne kommt für gewöhnlich bekanntlich auf der Basis der Einfühlung zustande. Auf die Herbeiführung dieses psychischen Aktes konzentriert sich die Bemühung des konventionellen Schauspielers so vollständig, dass man sagen kann, er erblicke das Hauptziel seiner Kunst nur darin.
Langsam weiter. Schon unsere einleitenden Bemerkungen zeigen, dass die Technik, die den V-Effekt hervorbringt, der
Technik, die Einfühlung bezweckt,
zieht dann seine Zigarre,
diametral entgegengesetzt ist. Der Schauspieler ist durch sie gehalten, die Herbeiführung des Einfühlungsaktes nicht zu betreiben. Jedoch braucht er bei seiner Bemühung, bestimmte Personen abzubilden und ihr Verhalten zu zeigen, nicht völlig auf das Mittel der Einfühlung zu verzichten. Er benutzt dieses Mittel ebenso weit, als jede beliebige Person ohne schauspielerische Fähigkeiten und schauspielerischen Ehrgeiz es benutzen würde, um eine andere Person darzustellen, das heißt, ihr Verhalten zu zeigen.
Es Fehler.
Dieses Zeigen des Verhaltens anderer Personen geschieht tagtäglich bei unzähligen Gelegenheiten. Zeugen eines Unfalls machen das Verhalten des verunglückten neuen Zutretenden vor. Spaßmacher imitieren den komischen Gang eines Freundes.
Er zieht eine Zigarre.
Ohne dass die betreffenden Leute versuchen, ihre Zuschauer in irgendeine Illusion zu versetzen. Jedoch fühlen sie sich immerhin in die Personen ein, um ihre Eigenheiten sich anzueignen. Der Schauspieler wird, wie gesagt, diesen psychischen Akt ebenfalls benutzen. Er wird aber im Gegensatz zu der üblichen Art des Theaterspielens, wo der Akt bei der Vorführung selber vollzogen wird, und zwar zu dem Zweck, den Zuschauer zu einem gleichen Akt zu bewegen, den Akt der Einfühlung nur in einem Vorstadium, irgendwann
erregt und laut,
bei der Rollenarbeit in den Proben vollziehen. Damit ein allzu impulsives, reibungsloses und unkritisches Gestalten der Personen und Vorgänge vermieden werde, können mehr als üblich Proben am Tisch abgehalten werden.
Er lehnt sich zurück, zieht an seiner Zigarre und stupst mit dem rechten kleinen Finger
die Kappe in die Stirn.
Der Schauspieler soll jedes sich zu frühe, sich einleben unterlassen und möglichst lange als Leser, nicht als Vorleser fungieren. Eine wichtige Prozedur ist das Memorieren der ersten Eindrücke. Der Schauspieler soll seine Rolle in der Haltung des Staunenden und Widersprechenden lesen. Nicht nur das Zustandekommen der Vorgänge, von denen er liest, auch das Verhalten seiner Rollenfigur, das er erfährt, muss er auf die Waagschale legen, in ihrer Besonderheit begreifen. Keine darf er als gegeben, als eine, die gar nicht anders ausfallen konnte, die bei dem Charakter dieser Person erwartet werden müsste, hinnehmen. Bevor er die Worte memoriert, soll er memorieren, worüber er gestaunt und wobei er widersprochen hat. Diese Momente hat er nämlich festzuhalten in seiner Gestaltung.
Er wiederholt den Satz.
Diese Momente hat er nämlich festzuhalten in seiner Gestaltung. Diese Momente hat er nämlich festzuhalten in seiner Gestaltung. Geht er auf die Bühne, so wird er bei allen wesentlichen Stellen zu dem, was er macht, noch etwas ausfindig, namhaft und ahnbar machen, was er nicht macht.
Er flüstert.
Das heißt, er spielt so, dass man die Alternative möglichst deutlich sieht. So.
Er zieht eine Zigarre.
Dass sein Spiel noch die anderen Möglichkeiten ahnen lässt, nur eine der möglichen Varianten darstellt.
Rückt die Kappe zurecht.
Er sagt zum Beispiel, das wirst du mir bezahlen. Und er sagt nicht, ich verzeihe dir das. Er hasst seine Kinder und es steht nicht so, dass er sie liebt. Er geht nach links vorn und nicht nach rechts hinten. Das, was er nicht macht, muss in dem enthalten und aufgehoben sein, was er macht. So bedeuten alle Sätze und Gesten Entscheidungen, bleibt die Person unter Kontrolle und wird getestet. Der technische Ausdruck für dieses Verfahren heißt Fixieren des Nicht-Sondern.
Als denkender Mensch.
Der Schauspieler lässt es nicht zu einer restlosen Verwandlung in die darzustellende Person kommen. Er ist nicht Lear, Arpagon, Schweig. Er zeigt diese Leute.
Er zieht an seine Zigarre.
Was das Emotionelle betrifft, so ergaben die Versuche mit dem Voreffekt in den deutschen Aufführungen des epischen Theaters, dass auch durch diese Spielweise Emotionen erregt wurden. Wenn auch Emotionen anderer Art als die des üblichen Theaters.
Er ascht in die Kappe hinein.
Der Sprecher des Brecht erhebt sich, geht auf seine beiden Regisseure zu und erwürgt sie.
Taxi 10. Das Publikum spricht ein Gebet und fährt dann weiter.
Ich.
Wer ist das?
Ich, das Publikum.
Wer?
Ich frage den Taxifahrer.
Wer ist das?
Was haben Sie die ganze Zeit gemacht?
Er gibt mir ein Blatt Papier.
Was steht da? Darauf steht,
Es ist ein Märchen, das der Schauspieler jeden Zuschauer vergessen könnte.
Gerade im Augenblick der höchsten Erregung stößt das Bewusstsein, dass Tausende ihm mit atemloser, zitternder Spannung folgen, die letzten Türen zu seinem Inneren auf.
Ich glaube an die Unsterblichkeit des Theaters.
Es ist der seligste Schlupfwinkel für diejenigen, die ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt und sich damit auf und davon gemacht haben, um bis an ihr Lebensende weiterzuspielen.
Steht da. Die Schauspielkunst ist aber zugleich die Befreiung von der konventionellen Schauspielerei des Lebens.
Denn nicht die Vorstellung ist die Aufgabe des Schauspielers,
sondern Enthüllung.
Nicht die Verstellung ist die
wir können heute über den Ozean fliegen, hören und sehen, aber der Weg zu uns selbst und zu unserem Nächsten ist sternenweit. Der Schauspieler ist auf dem Weg,
das steht da. Und jetzt fahren wir weiter.
Der Fahrer kennt den Weg.
Der Text, der stammt wohl von Max Reinhardt.
Schauspieler.
Ich glaube, er hat diese Rede damals gehalten im Februar 1928.
Genau.
In New York. I met him there, 1928. It was very amazing.
Rolle rückwärts. Die Arbeit am Schauspieler. Von Beate Andres. Mit Spielszenen und historischen Texten zur Schauspieltheorie von Pierre Raymond de Saint-Albin, Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich Theodor Rötscher, Johann Wolfgang von Goethe, Max Matersteig, Konstantin Stanislavski, Bertolt Brecht und Max Reinhardt. Aus dem Band Seelen mit Methode von Jens Roselt. Mit Bibiana Beglau, Robert Galinowski, Philipp Hochmeier, Lesa Hrdina, Astrid Meierfeld, Eckart Röhlke und Aram Tafreschian. Vibraphon und Schlagwerk Olli Bott. Marimba und Schlagwerk Martin Krause. Musik Max Knoth. Ton und Technik Thomas Monnerjahn, Susanne Bayer und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Christina Hoch. Regie Beate Andres. Produktion Deutschlandradio Kultur 2015.
Wenn ihr mehr Stücke hören wollt von Beate Andres, sie hat sehr viele Hörspiele und Features gemacht. Zum Beispiel eine sehr musikalische Hördoku über elektronische Musik in China. Das ist für viele eine ziemlich unbekannte Welt und für Beate Andres ist es eine sehr faszinierende, weil sehr vielseitige und widersprüchliche Welt. Sie war in China, hat viele Musikerinnen und Musiker getroffen und daraus ein Stück gemacht. Das heißt Doppler-Effekt und ihr findet es in der Deutschlandfunk-App.